Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen: Hells Angels Prozess vertagt. Die Bundesanwaltschaft präsentiert den Bundesrichtern offenbar ein Datenchaos. Kenia schickt Truppen nach Somalia, doch was sollen die eigentlich im zerrütteten Nachbarland? Dann, nach den blutigen Ausschreitungen im Zentrum von Kairo, manche Demokratieaktivisten verlieren die Hoffnung, ein Augenschein. Und schließlich: Martin Luther King erhält ein Denkmal und sein berühmter Traum einen neuen Sinn. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
In Bellinzona ist der Prozess gegen die drei Mitglieder der Hells Angels und einen Ex-Präsidenten bis auf Weiteres vertagt worden. Die Beweise der Bundesanwaltschaft seien unvollständig und unübersichtlich, begründete das Bundesstrafgericht seinen Entscheid. Bei den fraglichen Beweismitteln geht es um Aufnahmen von Telefongesprächen und Raumüberwachungen, auf welche die Bundesanwaltschaft ihre Vorwürfe stützt. Den Beschuldigten werden Drogendelikte, versuchte Erpressung, versuchte Freiheitsberaubung und Entführung vorgeworfen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat der Schweiz einen Arbeitsbesuch abgestattet. Im Gespräch mit einer Delegation des Bundesrates thematisierte er unter anderem die Proteste im arabischen Raum und die aktuelle Finanzkrise. Ban lobte die Schweiz für ihre aktive und innovative Rolle in der UNO. Auch für die scheidende Bundesrätin Micheline Galmiret fand er positive Worte. Ban dankte ihr für die Vermittlung zwischen den Konfliktparteien Türkei und Armenien sowie Georgien und Russland. In Bern sind mehrere hundert Angestellte des Bundes auf die Straße gegangen, um ihren Forderungen in der Lohnrunde Nachdruck zu verleihen. Das Bundespersonal verlangt 2% mehr Lohn und den vollen Teuerungsausgleich. Und Pensionierte sollen eine einmalige Zulage von 1'000 Franken erhalten. Außerdem dürften keine weiteren Stellen abgebaut werden. Das Schweizer Gesundheitssystem gehört zwar zur Weltspitze, aber es ist nach wie vor sehr teuer und ineffizient. Das steht in einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, und der Weltgesundheitsorganisation WHO. OECD und WHO empfehlen der Schweiz unter anderem, mehr Geld für die Prävention auszugeben. Laut SVP ist die Initiative mit dem Namen «Masseneinwanderung stoppen» zustande gekommen. Die SVP habe 120'000 Unterschriften gesammelt, bestätigt Generalsekretär Martin Baltisser Medienberichte. Nun würden die Unterschriften überprüft und Anfang 2012 werde die Initiative eingereicht. Die Initiative «Masseneinwanderung stoppen» verlangt, dass die Anzahl Aufenthaltsbewilligungen für Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz begrenzt wird. Die Kantone Aargau, Solothurn und die beiden Basel führen bis 2014 einheitliche Maturitätsprüfungen ein. Das gaben die Bildungsverantwortlichen bekannt. Daneben wollen sie einheitliche Leistungstests einführen in den Bereichen Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen und Naturwissenschaften. Mit den vereinheitlichten Prüfungen sollen Lehrpersonen besser abschätzen können, wo ihre Schüler im kantonalen Vergleich stehen. Die Situation an der Grenze zwischen Kenia und Somalia wird zunehmend schwieriger. Das kenianische Militär habe Luftangriffe auf Stützpunkte der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz geflogen, berichtet der britische Sender BBC. Daraufhin habe die Miliz Vergeltung angekündigt. Das kenianische Militär war zuvor mit Panzern und Helikoptern mehr als 100 Kilometer tief auf somalisches Gebiet vorgedrungen, um eine Pufferzone zwischen den beiden Ländern zu schaffen. Die Al-Shabaab-Miliz kontrolliert große Teile Somalias, das unter einer großen Hungerkatastrophe zu leiden hat. Kenia beschuldigt die Miliz zudem, sie hätte ausländische Mitarbeiterinnen im Flüchtlingslager Dadaab entführt. Die reichste Frau Frankreichs, Liliane Bettencourt, erhält einen Vormund, das hat ein Gericht entschieden. Die Entmündigung war von der Tochter der 88-jährigen L'Oréal-Erbin beantragt worden. Ihr Vermögen wird auf 16 Milliarden Euro geschätzt. Die Anwälte von Liliane Bettencourt haben bereits angekündigt, das Urteil anzufechten. Im japanischen Fukushima wird der havarierte Atomreaktor 1 mit einer Polyesterplane abgedeckt. Mit der Hülle solle etwa 90% der austretenden Radioaktivität aufgefangen werden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma. Bei Erfolg sollen auch die Reaktoren 3 und 4 eine Hülle erhalten. Durch das Erdbeben und den darauf folgenden Tsunami war es in Fukushima im März zur schwersten Atomkatastrophe seit Tschernobyl gekommen. Der britische Sicherheitskonzern G4S will den dänischen Reinigungs- und Servicekonzern ISS übernehmen. Wie ISS in Kopenhagen mitteilte, soll G4S rund 8,3 Milliarden Franken zahlen. Die Eigentümer der beiden Unternehmen müssen der Übernahme noch zustimmen, ebenso die zuständige EU-Behörde. In der Schweiz beschäftigt das dänische Unternehmen ISS knapp 11.000 Angestellte. G4S dagegen ist hierzulande nicht tätig. Mit der Übernahme würde ein Unternehmen entstehen mit über 1 Million Angestellten in 130 Ländern. Zwei große US-Banken haben im dritten Quartal hohe Gewinne präsentiert. Bei der Citigroup stieg er im Vergleich zur Vorjahresperiode um 74% auf 3,8 Milliarden Dollar. Und Wells Fargo verdiente mit 4 Milliarden Dollar rund 20% mehr. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.723 Punkten, minus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.492 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1.23,68 Franken gehandelt, der Dollar zu 89,83 Rappen. Das Wetter. Morgen Vormittag liegt über dem Mittelland Nebel mit einer Obergrenze um 600 Meter. Bis am Mittag löst er sich größtenteils auf, sonst scheint die Sonne. In der Nordwestschweiz und im Süden ziehen am Nachmittag dichtere Wolken auf. Die Temperatur erreicht 14 bis 18 Grad. Am Mittwochvormittag gibt es im Osten noch föhnige Aufhellungen, sonst ist es meist bewölkt und es beginnt zu regnen. Im Norden ist es kühl mit 9 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Mittwochabend gegen 1000 Meter.
Hell's Angel-Prozess war die Bundesanwaltschaft 8000 Stunden lang vergebens auf Horchposten. Schlachtfeld vor der Pilgerkirche. Rom hat wüste Straßenkämpfe gesehen und einen neuen schwarzen Block. Dann soll das neue Ägypten das alte werden. Bange Fragen nach dem Blutbad im Zentrum von Kairo. Action, eine kenianische Militärintervention, auch für die Touristen. Martin Luther King wird zum Globalisierungskritiker. Und schließlich Unappetitliches vom Zürcher Hauptbahnhof hier im Echo der Zeit. Es klingt wie eine weitere Ohrfeige für die Bundesanwaltschaft, eine richterliche sogar. Erst wurden die Vorwürfe gegen 4 angeklagte Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels immer kleiner. Jetzt musste der Prozess gegen die Biker vertagt werden, weil die Beweise, so das Bundesstrafgericht, unvollständig seien und außerdem chaotisch. Und das nach 8 Jahren Ermittlung. Aus Bellinzona berichtet Alexander Grass.
8000 Stunden Aufzeichnungsmaterial aus Telefon- und Videoüberwachungen hat die Bundeskriminalpolizei gesammelt bei ihren Ermittlungen gegen die Hells Angels. Zehntausende Telefongespräche und Videomitschnitte sind das. Der Aufwand, um sich Übersicht zu verschaffen, sei absurd, kritisierte Valentin Landmann, der Anwalt des Hauptangeklagten, heute vor Gericht. Der Datenwust sei Symbol einer aus dem Ruder gelaufenen Strafuntersuchung. Mal fehle der Ton, mal fehle das Bild. Das Beweismittelchaos sei schlicht nicht aufarbeitbar. Weil diese Aufzeichnungen aber die zentralen Beweismittel sind gegen die 4 angeklagten Hells Angels, trifft die Kritik die Grundlage des Verfahrens. Richterin Miriam Forni hat dem Verteidiger heute Recht gegeben. Ein Teil der Datenträger fehle. Nicht einmal der Bundesanwaltschaft sei es gelungen, auf Anhieb eine bestimmte Telefonabhörung zu finden. So gab sie der Bundesanwaltschaft Zeit bis zum 21. November, um die 8000 Stunden Material in ein gängiges Computerformat umzuwandeln und um es in chronologischer Form und mit Inhaltsverzeichnis abzuspeichern. Die Staatsanwältin des Bundes, Lucien Fouquet, schien überrumpelt. Sie könne nicht versprechen, dass diese Frist eingehalten werden könne. Die Staatsanwältin vertritt einen Fall, der zurückgeht auf die alten Zeiten unter Valentin Roschacher und Erwin Bayerler. Die Ermittlungen gegen den Motorradclub wurden im Jahr 2003 gestartet, wegen des Verdachts, dass hier eine kriminelle Organisation vorliege, die das Drogen- und Sexgeschäft beherrsche. Von diesem aufsehenerregenden Verdacht übrig geblieben sind die Beteiligung an 4 Hanfernten, eine versuchte Erpressung eines Bordellbesitzers, eine versuchte Entführung eines mutmaßlichen Motorraddiebs und die Vorbereitungen zu einem Überfall auf einen Geldtransporter, ein Überfall, der nie stattgefunden hat. Die Verteidigung hat schon heute Vormittag Einstellung oder Freispruch gefordert. Vielleicht ist die Sache mit den Beweismitteln nur ein Missverständnis. Die Verteidigung aber spricht bereits von einem Armutszeugnis. Der Hauptangeklagte reagierte wutentbrannt auf die Vertagung des Verfahrens. Nach 8 Jahren Verfahrensdauer hat er sich jetzt in Bellinzona endlich den erhofften Freispruch abholen wollen.
In vielen Städten rund um den Globus protestierten am Samstag Hunderttausende friedlich gegen die Macht des Geldes. Außer in Rom. Hier kam es zu den schwersten Auseinandersetzungen seit Jahrzehnten zwischen der Polizei und einem gewaltbereiten Teil der Demonstranten. In italienischen Zeitungen und auf einschlägigen Internetseiten beschreiben Vertreter dieses schwarzen Blocks nun, wie sie sich auf die Schlacht vorbereitet haben. Da ist von Ausbildungslagern in Griechenland und Norditalien die Rede. Und von lange vorher ausgedachten Plänen. Die italienischen Behörden sind entsprechend alarmiert. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Bis tief in die Nacht lieferten sich am Samstag rund 800 Randalierer und 2000 Carabinieri einen wüsten Straßenkampf. Fazit heute: 140 Verletzte, Schäden von gegen 3 Millionen Euro und vor allem die Gewissheit, dass die ganze Gewalt des Schwarzen Blocks minutiös geplant war. Seit Monaten. In italienischen Zeitungen, aber auch auf einschlägigen Internetseiten geben Sprecher der Vermummten heute Einblick in ihre Planung. So hätten sie die Taktik des Straßenkampfes gegen eine ausrüstungsmäßig überlegene Polizei bei Gleichgesinnten in Athen gelernt. Dort kommt es seit den Sparplänen der Regierung regelmäßig zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Protestierenden. Das in Griechenland Gelernte sei dann im Versuch im piemontesischen Val Susa angewandt worden. Seit Monaten versucht dort ein hartnäckiger und gewaltbereiter Widerstand, den Bau einer Hochgeschwindigkeitslinie zu verhindern. Die dort gewonnenen Erkenntnisse seien perfektioniert und in Rom am vergangenen Samstag angewandt worden. Deshalb, so heißt es, habe man den Carabinieri 5 Stunden lang heftigsten Widerstand leisten können. Die Aussagen der anonymen Sprecher des Schwarzen Blockes werden vom italienischen Geheimdienst bestätigt. Ihm lagen ähnliche Informationen vor. Er hatte deshalb die Carabinieri im Vorfeld gewarnt, doch sind die Warnungen nicht ernst genug genommen worden. Die Gewaltbereitschaft und der Organisierungsgrad der Vermummten war so groß, dass die übrigen 150.000 friedlich Demonstrierenden keine Chance hatten, sich der Störenfriede zu entledigen, trotz etlicher, aber unorganisierter Versuche. Heute haben die Organisatoren des Umzugs einmalig in der Geschichte des italienischen Protests ihre Anhänger aufgefordert, der Polizei Filmaufnahmen und Fotos zu übergeben, damit die Gewalttäter gefasst werden können. Der am Samstag, in Anführungszeichen, qualitative Sprung des harten Kerns des italienischen Widerstandes macht den Ordnungshütern nun große Sorgen. Bereits Ende Oktober wird es zahlreiche Demonstrationen von Gewerkschaften und anderen Organisationen gegen die Sparpolitik der Regierung geben. Man befürchtet, dass die Vermummten, beflügelt durch ihren zweifelhaften Erfolg vom vergangenen Samstag, erneut zuschlagen werden. Angekündigt haben sie es jedenfalls. Der italienische Staat will nun Härte zeigen. In zahlreichen Städten hat die Polizei heute in der Anarcho-Szene Razzien durchgeführt. 6 Verdächtige wurden verhaftet. Italienische Sicherheitsbehörden blicken aber auch aus einem anderen Grund besorgt auf den außerparlamentarischen Widerstand. Denn die heutige Situation erinnert zumindest in groben Zügen an die 60er und 70er Jahre. Heute wie damals leidet vor allem die junge Generation unter dem Ausschluss vom Arbeitsmarkt und sieht sich einer unfähigen und blockierten Politik gegenüber, die keine Perspektive bietet. Damals wurde der italienische Terror geboren, der Linke und der Rechte, der das Land Jahrzehnte quälte. Am Samstag gingen in Rom Anarchokreise und rechtsextreme Fußball-Rowdies gemeinsam gegen Polizei und Bankfilialen vor. Das lässt die Sicherheitskräfte noch mehr erschaudern.
Al-Shabaab, so nennen sich die radikal-islamischen Kämpfer, die Teile des zerrütteten ostafrikanischen Somalias kontrollieren. Sie haben Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida. Und das Nachbarland Kenia will nun offenbar ganz direkt gegen sie vorgehen. 4 Europäerinnen wurden in den letzten Wochen von Kenia aus nach Somalia verschleppt, worauf Kenia am Wochenende seine Armee über die Grenze nach Somalia schickte, um dort gegen Al-Shabaab zu kämpfen, wie es heißt. Ich sprach darüber mit unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser und fragte ihn zunächst, was weiß man Konkretes von dieser Invasion ins Nachbarland?
Sehr viel und doch nichts Exaktes. Die Zeitungen berichten über mehrere Seiten heute in Kenia mit vielen Bildern von Kriegsschiffen und Panzern. Wo sich die genau befinden und was sie tun, darüber gibt es von der kenianischen Regierung keine Informationen. Es gibt verlässliche Augenzeugen, die berichten, dass diese Truppen aber bereits mehr als 100 Kilometer ins Landesinnere von Somalia vorgerückt sind.
Weiß man denn mehr über ihre Absicht? Sie sagen, mehr als 100 Kilometer ins Territorium vorgerückt. Geht es denn darum, sich dort in einer Art Pufferzone festzusetzen?
Ich denke, Kenia will keinesfalls fremdes Territorium dauerhaft besetzen oder sich in die Angelegenheiten Somalias einmischen. Ich denke, es ist ein Akt der Selbstverteidigung. Man will die unsichere Grenze im Norden schließen, wie Sie erwähnt haben, einen Sicherheitskorridor errichten, wie er in der kenianischen Öffentlichkeit schon öfters gefordert wurde, wobei diese Aufgabe nicht ganz einfach werden wird. Die gemeinsame Grenze mit Somalia ist 1400 Kilometer lang.
Kenia war noch nie militärisch aktiv in seinem Nachbarland Somalia. Warum gerade jetzt? Sind es diese Entführungen der Europäerinnen, die eine derartige Kehrtwende in der Außenpolitik auslösen können?
Ich denke, diese Entführungen haben das Fass sicher zum Überlaufen gebracht, aber die Gründe liegen tiefer. Kenia hat keine Bodenschätze, der Tourismus ist wirtschaftlich ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler und in wenigen Wochen beginnt hier der Sommer in Kenia und damit die touristische Hochsaison. Und wenn da Touristen quasi von den schönsten Stränden weg entführt und verschleppt werden, ist das natürlich miserabel fürs Geschäft. Und die meisten europäischen Länder empfehlen ihren Bürgerinnen und Bürgern ja bereits das Inselarchipel von Lamu an der Küste Kenias zu meiden. Und ich denke, das ist sicher ein wichtiger Grund der Tourismus, dass man gerade jetzt diese Aktion gestartet hat.
Gibt es weitere Gründe, die allenfalls eine Rolle spielen?
Ich denke, es ist auch ein innenpolitisches Muskelspiel. Man darf nicht vergessen, also Kenia ist nicht nur ein Ferienparadies. Jeden Tag wandern hier im Norden von Somalia 2000 Flüchtlinge über die Grenze. 450.000 sind in diesem berühmten Flüchtlingslager Dadaab im Norden von Kenia. Dort herrscht auch Hunger und Dürren. 100.000 Exil-Somalier leben in Nairobi. Man weiß, dass dort zum Teil Geld gewaschen wird, mit Waffen gehandelt und der Unmut in der Bevölkerung ist nicht zu unterschätzen und teilweise sogar nachvollziehbar.
Sie sagten, diese Entführungen von Europäerinnen in den letzten Wochen waren mindestens ein wichtiger Auslöser für die Operation. Weiß man denn sicher, ob tatsächlich diese Al-Shabaab-Milizen dahinter stehen?
Ob das nun radikale Islamisten waren, Piraten oder schlichte Banditen, das ist eigentlich unklar. Die Quellen sind teilweise widersprüchlich, wobei die Grenzen in Somalia teilweise fließend sind zwischen Piraten und Islamisten.
Wie sind die Reaktionen auf das Vorgehen, das militärische der Kenianer jetzt auf somalischer Seite? Es gibt diese Übergangsregierung, die ja selber kämpft gegen die Al-Shabaab und jüngst sogar Geländegewinne meldete. Was sagt die dazu?
Die Übergangsregierung in Mogadischu hat die moralische und logistische Unterstützung im Kampf gegen die Terroristen begrüßt, aber eine territoriale Einmischung gestern ganz klar verurteilt. Die Bekämpfung von kriminellen Elementen sei Sache des Staates, der somalischen Behörden, wobei man ja ehrlich sein muss, dieser Staat existiert ja fast nicht mehr, besonders nicht an der Grenze zu Kenia. Und Al-Shabaab auf der anderen Seite hat Kenia heute mit schweren Gefechten gedroht. Also quasi zwei Reaktionen aus Somalia.
Könnte denn nicht doch eine Art Schulterschluss daraus entstehen, eine schlagkräftige Front, eine neue kenianische Unterstützung von außen einerseits und die Truppen der Übergangsregierung gegen diese Al-Shabaab?
Nach meiner Einschätzung glaube ich das im Moment nicht. Kenia hat sich bis jetzt aus allen militärischen Aktionen in der Region herausgehalten, hat innenpolitisch zudem so viel um die Ohren, dass man sich wohl kaum in einen Krieg im Norden einlassen will. Ich denke, es handelt sich wirklich mehr um ein Signal, ein Versuch, die Grenze zu sichern. Heute schreibt eine große kenianische Zeitung, Action begins. Also es geht wahrscheinlich darum, Aktion zu zeigen, der Welt zu zeigen, wir sind fähig, für unsere Sicherheit zu sorgen, zu garantieren. Und die kenianische Armee hat sich bei der Piratenbekämpfung bis jetzt nicht gerade durch herausragende Kommandoaktionen profiliert. Im Gegenteil, kürzlich hat die Marine 2 Männer verloren, weil sie nicht schwimmen konnten.
Und birgt das militärische Vorgehen der Kenianer nicht auch Risiken? Al-Shabaab reagierte immerhin mit Drohungen.
Auch da möchte ich nicht orakeln, aber Kenia könnte plötzlich eben doch in einen richtigen Krieg mit Al-Shabaab involviert werden. Und das bedeutet weniger Feldzüge mit Panzern. Als Zielscheibe von Anschlägen zu werden, das musste vor einem Jahr Uganda erleben. Uganda hat nach Somalia Truppen entsandt und die sind immer noch dort. Und vor einem Jahr kam es in Kampala während den Fußballweltmeisterschaften zu einem Bombenanschlag in einem Restaurant, bei dem mindestens 75 Menschen starben.
Informationen und Einschätzungen von Patrick Wülser in Nairobi. In 6 Wochen sollen in Ägypten die Parlamentswahlen beginnen, aber die Voraussetzungen scheinen denkbar schlecht. Der Militärrat, der das Land seit der Revolution regiert, macht sich immer mehr Feinde. Insbesondere seit er vor einer Woche eine Demonstration für die Rechte der koptischen Minderheit in Kairo mit brutaler Gewalt niederschlagen ließ. 28 Menschen wurden getötet, es gibt viele Verletzte und Vermisste. Die blutige Auseinandersetzung mitten im Zentrum der Millionenstadt markiert einen tiefen Einschnitt im nachrevolutionären Ägypten, hat Irene Meyer in Kairo festgestellt.
Die Messe zieht sich in die Länge, der monotone Gesang auch, aber niemand will die Kirche verlassen. Eng rücken sie in den harten Bänken zusammen, als könnte sie das Gefühl der Gemeinschaft beruhigen und trösten. Ägyptische Kopten in einem Außenquartier von Kairo. Sie sind aufgewühlt, mir noch. Der schwarze Oktobersonntag erschüttert Ägypter quer durch alle Religionen und Parteien. Der gemeinsame Aufstand gegen das Mubarak-Regime vor nur 9 Monaten scheint fast unwirklich weit weg. Matthias Naser, der koptische Priester, der uns nach der Messe empfängt, hält trotz allem an der Einheit fest. Der Aufstand von Christen und Muslimen gemeinsam gegen Mubarak war echt, sagt Nasser, aber jetzt zeigten die Militärs ihr wahres Gesicht. Er selber habe das brutale Vorgehen der Armee erlebt am 9. Oktober und versuche es sich zu erklären. Zuerst ist es eine Frage der sogenannten Ehre, sagt Matthias Naser. Die Generäle hätten es nicht akzeptieren können, dass die Kopten diese Minderheit schon wieder demonstriere und sie herausfordere. Er habe selber gehört, wie einer der höchsten Militärs seinen Untergebenen befohlen habe, dreinzuschlagen, sagt der Priester. Ein anderer Aspekt sei die Infiltrierung der Armee durch radikale Islamisten oder deren Gedankengut. Der Militärrat lehnt bis jetzt jede Verantwortung für die Gewalteskalation und für die Toten und Verwundeten ab. Er schiebt sie unbekannten Bewaffneten zu. Die gab es laut Augenzeugen tatsächlich. Auch der Priester Matthias Naser hat sie gesehen. Doch diese Schläger standen immer wieder mit den Polizisten und den Soldaten zusammen, rauchten, lachten. Die machten gemeinsame Sache, sagt Naser. Die Angst wird wieder spürbar in Kairo. Die Armee hat sich selber zur Untersuchungsrichterin ernannt. Viele Betroffene wagen darum nicht auszusagen. Doch die Aktivisten der Revolution reagieren, veröffentlichen Videos und Bilder. Und die 23-jährige Vivienne hat als erste ausgesagt vor der Militärkommission und geht in die Öffentlichkeit. Sie sei ihrem getöteten Verlobten schuldig, sagt sie uns, dem 25-jährigen Michael Massoud, Jurist und Menschenrechtsaktivist. Detailliert schildert sie den schrecklichsten Moment ihres Lebens. In rasender Geschwindigkeit seien an der Corniche am Nil 2 Panzer auf sie und andere friedliche Demonstranten losgefahren. Michael und sie hätten Zuflucht gesucht an der Häuserfront gegenüber dem Nil, doch die Panzer seien wiedergekommen und einer habe innerhalb von Sekunden ihren Verlobten und etwa 10 andere Personen erfasst und überrollt. Gezielt, betont die junge Frau immer wieder. Michael sei schwer verletzt am Boden gelegen, als Soldaten zu Fuß herangestürmt seien und ihn zu Tode geschlagen hätten. Sie schlugen und sie beschimpften uns als Ungläubige, als Feiglinge, sagt Vivienne. Das junge Paar stand vor ein paar Monaten noch jeden Tag auf dem Tahrirplatz und träumte den Traum von einem neuen Ägypten, einem säkularen Rechtsstaat, in dem alle Bürger geschützt sind. Sie hätten sich, so Vivienne, immer als Ägypter verstanden, nie als Kopten oder spezielle Minderheit. Jetzt haben sie uns alles gestohlen, sagt Vivienne, alles. Die Opposition, die Aktivisten sind alarmiert. Es gehe nicht mehr nur darum, die Revolution zu retten, sondern Ägypten, heißt es von ihrer Seite. Die Militärs und die Leute des alten Regimes und auch radikale Islamisten seien drauf und dran, das Land weit zurückzuwerfen und die Macht, den ganzen Kuchen unter sich aufzuteilen. Mit der koptischen Minderheit hätten sie das schwächste Glied der Gesellschaft getroffen, das aber trotzdem politisch einigermaßen einflussreich sei. Unvorstellbar, wie in einer solch prekären Sicherheitslage gewählt werden soll Ende November, sagt die Oppositionspolitikerin Butaina Kamel. Sie fürchte, schon der erste Wahltag würde in der Gewalt versinken und dem Militärrat den Vorwand liefern, die Wahlen abzusagen. Nur eine gemeinsame Front aller demokratischen Oppositions- und Protestbewegungen könne dies noch verhindern, sagt Butaina Kamel. Eine Herkulesaufgabe, denn die Kräfte der Revolution sind zersplittert und bis Ende November sind es gerade noch 6 Wochen.
Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's hier mit einem neuen Traum von Martin Luther King, gläsernen Decken in deutschen Unternehmen und entwürdigenden Zuständen unter Zürichs Gleisen. I have a dream. 48 Jahre ist es her, seit der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King seine denkwürdige Rede hielt. Zehntausende Afroamerikaner strömten damals nach Washington fürs Lincoln Memorial, um für gleiche Rechte zu demonstrieren. Ganz in der Nähe steht jetzt in Erinnerung an den berühmten Baptistenprediger ein Denkmal. Präsident Barack Obama weihte es gestern Abend ein und abermals kamen Zehntausende. ARD-Korrespondent Timo Fuchs.
Martin Luther King. Seine Originalrede knarzt aus einem Ghetto-Blaster. Ein junger Mann trägt ihn stolz an seiner Seite. Er wandert mit dem Gerät im dichten Strom von 10.000 anderen hinüber zu den weiten Wiesen der Washington Mall. Sie sammeln sich erwartungsvoll hinter dem gewaltigen neuen King-Denkmal aus weißen Granitblöcken, hören die Reden des Bürgerrechtlers Jesse Jackson und der Kinder von Martin Luther King. Und stundenlang warten die Massen, vor allem auf eins, auf den Auftritt des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Für diesen feierlichen Tag sind die Menschen weit gereist. Charles aus Georgia hat mit seinen 3 kleinen Kindern 1000 Kilometer zurückgelegt. Der 53-Jährige will ihnen zeigen, was Martin Luther King für das Leben seiner Familie bedeutet hat. Mein Vater war beim Militär und wenn er durchs Land zog, dann konnte er nicht im Hotel übernachten. Ich erinnere mich, dass wir mal mitkamen und in einer Unterkunft speziell für schwarze Reisende bleiben mussten. Noch auf dem Sterbebett vor 5 Jahren, sagt Charles, habe sein Vater ihm erzählt, welche Ungerechtigkeiten er in seinem Leben ertragen musste. Gleichzeitig scheint sich die Lebenswirklichkeit heute für viele verändert zu haben. Sergeant Henley etwa steht in der schwarz-blauen Uniform der Marines in der Menge. Ihm fällt beim besten Willen kein rassistischer Vorfall während seiner ganzen Armeezeit ein. Amira aus Detroit geht es genauso, wenn sie über Rassismus an ihrer Schule nachdenkt. Einen Job im Anschluss zu finden, das ist für Amira und ihre Mitschüler ein weitaus größeres Problem. Natürlich, sagt Erica Spray aus Michigan. Sie ist weiß. So sieht der Rassismus hier heute aus. Vor allem, wenn Sie sich in den ländlichen Gegenden der USA umschauen, dann sehen Sie viele Schwarze, die in Armut leben. Sie werden schlechter ausgebildet und bezahlt. Die Hautfarbe macht dann noch immer den Unterschied. Aber es ging Martin Luther King nicht nur um Minderheiten. Er hat im letzten Abschnitt seines Lebens mehr über wirtschaftliche Ungerechtigkeit zwischen den Klassen gesprochen, sagt Ericas Mann Ross. Und darum bin ich heute hier. Er hat über Leute gesprochen, die ausgeschlossen wurden. Und das ist heute genauso ein Problem wie 1968. Und genau darum scheint es fast allen hier zu gehen. Egal, ob schwarz oder weiß, es geht ungerecht zu für die meisten von ihnen. Der Protest der Occupy Wall Street Bewegung am kapitalistischen System steckt unverkennbar mit in diesem Gedenktag. Auch in der emotionalen Rede von Barack Obama. Lasst uns an die Arbeit denken, die wir noch zu erledigen haben. Die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig machen. Das Schulsystem reparieren. Zu ermöglichen, dass unser Gesundheitssystem jedem offen steht und dass jeder seinen Beitrag dafür leistet. Lasst uns kämpfen für eine Welt, wie sie sein sollte. Tief bewegt zeigen sich die Zuhörer von den Worten ihres Präsidenten. Für viele steht fest, Barack Obama bleibt ihr großer Hoffnungsträger. Sie wollen ihn 4 weitere Jahre im Amt haben. In den Fußstapfen des Martin Luther King.
Das war ein Bericht von Timo Fuchs. Die Direktionen der 30 größten deutschen Unternehmen bestehen zu 3,7% aus Frauen, wenn man die Sekretärinnen mal weglässt. Das sei zu wenig, sagen alle. Aber wie man das ändern soll, ist strittig. Heute haben diese 30 wichtigsten Konzerne der Politik einen Plan vorgelegt, wie der Frauenanteil erhöht werden könnte. Doch dieser Plan reiche nicht, sagen die zuständigen Frauen in der Regierung. Kaspar Selk.
Harald Krüger ist Personalchef bei BMW. Er hat den zuständigen Ministerinnen heute Nachmittag stolz und feierlich die Position der 30 wichtigsten deutschen Unternehmen, der sogenannten DAX 30, zur Frauenfrage präsentiert.
Heute präsentieren wir eine in Europa einmalige Initiative, unsere freiwillige Selbstverpflichtung zur Förderung von Frauen in Führungspositionen. Wir setzen uns realistische, unternehmensspezifische und messbare Ziele.
Jede Firma sagt demnach selber, wie viele Frauen sie bis wann in welchen Gremien haben will. Motto: bitte keine allgemeingültigen Quoten, bitte schon gar keine gesetzlichen Regelungen, wir machen das schon selber. Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen, CDU, hörte sich die Erläuterungen an und war, gelinde gesagt, wenig beeindruckt von dieser in Europa angeblich einmaligen Regelung. Sie möchte nicht irgendwelche Führungspositionen mit Frauen besetzt sehen, sondern ganz speziell Direktionen und Verwaltungsräte oder, wie das hier heißt, Vorstände und Aufsichtsräte. Und dort will sie schleunigst 30% Frauen.
Ich hätte erwartet heute und mich gefreut, wenn wir eine klare Aussage zu der Frage bekommen hätten, wie geht's weiter in den Vorständen und Aufsichtsräten. Leider hüllen sich hier die DAX 30 in Schweigen.
Und sprechen stattdessen nur von Führungspositionen. Führungspositionen kann aber auch die Verantwortlichen der 23 Putzkolonnen einschließen. Und von der Leyen will sich mit solchen Mädchen nicht mehr abspeisen lassen. Man sei viel zu sehr auf gutes Führungspersonal angewiesen, als dass man es sich leisten könne, ständig praktisch sämtliche Frauen zu übergehen. Jein, meint ihre Kollegin, die Frauen- und Familienministerin Christina Schröder, 34 Jahre jung, eben aus dem Babyurlaub zurück. Sie streitet sich schon seit Monaten mit Kollegin von der Leyen in dieser Frage. Sie will keine gesetzlich vorgeschriebenen Quoten. Begründung auch heute wieder.
Eine solche Änderung der Kultur, die schaffen Sie nicht, indem Sie sie von außen vorschreiben, sondern die schaffen Sie nur, wenn Sie die Unternehmen in die Pflicht nehmen, sich selbst mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
Schröder lehnt deswegen eine gesetzliche Frauenquote ab und will stattdessen, dass sich die Firmen eben selber Ziele setzen, die auch veröffentlichen, wie die DAX 30 das eben angekündigt hatten, aber dass sie allenfalls gebüßt werden, hochgebüßt werden, wenn sie die selbst gesteckten Ziele nicht erreichen. Was ja zur Folge haben dürfte, dass die Unternehmen einfach die Ziele tief genug ansetzen, um die Bußen zu vermeiden. Die dritte in der Regierung Betroffene ist Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die kommt von der FDP und die FDP ist gegen jede Quote. Der Markt, die Firma muss selber entscheiden, wer für welchen Job richtig ist. Der Staat soll sich da raushalten, Punkt, Schluss. Genau dasselbe sagt auch die CSU und die ist ja auch Teil dieser Regierung. Konsequenz: die meisten Frauen und viele Männer halten das, was die Industrie in Sachen Frauenförderung da heute vorgeschlagen hat, für völlig ungenügend. Aber diese Regierung hat nicht die klare eigene Linie, mit der man der Industrie Vorgaben machen könnte. Auch wenn Ursula von der Leyen noch nicht aufgibt. Sie will die Herrschaften nochmals vorladen, und zwar die Chefs selber.
Ich habe deshalb vorgeschlagen, wir sollten in der Tat, weil wir hier offensichtlich in der falschen Kirche predigen, das Gespräch als Bundesregierung suchen mit den Aufsichtsratsvorsitzenden, damit sie Klarstellung beziehen können.
Was auf Deutsch heißt, dass die gefälligst nochmals über die Bücher gehen sollen.
Unappetitliches müssen im Moment die Bauarbeiter im Zürcher Bahnhof über sich ergehen lassen. Unter den Bahngeleisen des Bahnhofs wird an der neuen Durchmesserlinie gearbeitet. Seit Wochen tropfen menschliche Ausscheidungen auf die Arbeiter. Dies, weil manche der einfahrenden Züge noch immer alte Plumpsklos haben. Die Arbeiter haben nun die Nase voll. Seit heute Mittag streiken sie. Aus Zürich Klaus Ammann.
Bis ins Jahr 2019 will die SBB alle Schweizer Züge mit chemischen Toiletten ausrüsten. So lange landen bei älteren Kompositionen, zum Beispiel bei denjenigen der ersten Generation der S-Bahn-Doppelstöcker, Urin und Kot nach wie vor auf den Gleisen. Im Zürcher Hauptbahnhof, wo direkt unter den Schienen ein neuer Bahnhof entsteht, hat dies unangenehme Folgen für die Bauarbeiter. Lorenz Keller von der Gewerkschaft Unia.
Zwischen Gleise und den Ort, wo die Arbeiter sind, werden zum Teil nur von ein paar Schalltafeln ein wenig Material getrennt und dort hat es Spälte dazwischen. Und wenn altes Rollmaterial verwendet wird, deren Toiletten sich halt immer noch auf die Gleise entleeren, dann kann das dort zwischen heruntertropfen, herunterfallen und dann ist es wirklich so, dass Leute getroffen werden können.
Das sei nicht nur unappetitlich, sondern auch unhygienisch und menschenunwürdig, sagt die Unia. Weil die Decke des neuen Bahnhofs in der Bauphase kaum ganz abgedichtet werden könne, habe die SBB letzte Woche versprochen, die Toiletten bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof abzuschließen, erinnert Gewerkschafter Keller.
Kontrollen von uns haben einfach gezeigt, dass manchmal niemand, nur eine Person überhaupt anwesend ist, um das zu machen, und das ist natürlich zu wenig.
Deshalb hätten die Bauarbeiter den betroffenen Bereich der Großbaustelle heute Mittag geschlossen. Die SBB als Bauherrin reagiert ungehalten. Mediensprecherin Lea Meyer.
Dieser Baustopp ist für uns absolut unverständlich. Wir haben für übermorgen Mittwoch mit der Uni einen weiteren Termin abgemacht, an dem wir unsere Maßnahmen hätten präsentieren wollen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und das, was die Uni jetzt betreibt, ist ganz klar Wortbruch.
Ab morgen, verspricht die SBB, würden die Toiletten in den Zügen über der Baustelle geschlossen. Der heutige Baustopp habe auf diesen Entscheid jedoch keinen Einfluss gehabt, so Meyer.
Bei einer Großunternehmung wie uns dauert das nun mal eine Zeit. Wir haben seit letzten Mittwoch an diesen Maßnahmen gearbeitet.
Die Bauarbeiter trauen dieser Ankündigung offenbar nicht. Sie haben heute am frühen Abend beschlossen, morgen Dienstag den betroffenen Teil der Großbaustelle weiter zu bestreiken.
Aus Zürich berichtete Klaus Ammann hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Monika Oetli und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.